war. Also ich habe auch ein bisschen ein wackeliges Internet hier und habe ich jetzt das über mein Telefon gemacht. Wir wollen uns mit der Haftara beschäftigen. Was haben wir denn Haftara zu Parashat Maso? Eine ziemlich berühmte Geschichte.
Ich denke, das ist Eshet Manoach.
Ja, genau. Übrigens finde ich das sehr interessant, dass du gesagt hast, Eshet Manoach. Man könnte jetzt auch sagen, etwas über Schimschon, ja? Aber es ist Eshet Manoach, richtig. Richtig, richtig. Die Frau von Manoach oder auch die Mutter von Schimschon. Oder ich könnte auch sagen, es ist über Manoach. Ich könnte auch sagen, es ist über Schimschon. Aber Tiferet hat einen sehr wichtigen Hinweis gegeben. Es handelt nämlich ziemlich stark eigentlich von der Frau. Obwohl diese Frau keinen Namen hat, das werden wir gleich ein bisschen besprechen, was da los ist. Aber wenn man sich diesen Abschnitt anschaut, wer ist da die Hauptperson? Dann kommt man nicht drum herum, als die relativ aktivste, vielleicht wenn ich vom Engel absehe, die relativ aktivste Person, die Person, die am ehesten die Situation noch halbwegs in der Hand hat, ist die Frau von Manoach. Ausgerechnet, die hat keinen Namen. Wo befinden wir uns? Wir befinden uns in Sefer Shoftim, 13. Kapitel, Vers 2. Für die, die einen Tanach in der Nähe haben, 13. Kapitel, Vers 2. Von Schoftim. Es wird 13,2 bis 13,25 sein. Das ist die berühmte Geschichte, wo der Frau des Manoach und dann auch dem Manoach angekündigt wird, dass sie ein Kind haben werden. Und dieses Kind soll bis von der Geburt an, von der Schwangerschaft der Frau an, gewissen Regeln unterliegen, die so etwas sind, so etwas Ähnliches sind, genau genommen wie ein Nasir, wie ein Nasirat. Und den Schimschon kennen wir dann als Schofet ziemlich gut. Der fällt sehr auf innerhalb der Richter, weil Schimschon einer ist, der sehr impulsiv manchmal Dinge tut, wo wir uns nicht sicher sind, wie vernünftig das jetzt ist. Dabei aber auch Am Israel immer wieder vor den Philistern rettet. Und wir kennen den berühmten Schluss, wo wir dann sehen, dass seine Kraft wegen seiner langen Haare war, weil er war ja ein Nasir. Und sobald die langen Haare nicht mehr da sind, war es das nicht mehr. Das ist der Zusammenhang, den wir hier haben. Wir sind hier also gegen Ende der Epoche der Schoftim. Ich habe, oder vor allem in einer Zeit, in der die Epoche der Schoftim schon hinuntergeht, was ihren Erfolg betrifft. Es geht mir jetzt nicht so sehr um die Einteilung Jahren, sondern wir haben am Anfang der Epoche der Schoftim zwar auch die Situation, dass es nicht gerade klare, geordnete politische Strukturen mit einer wirklich einheitlichen Führung gibt, aber wir haben am Anfang des Buches Schoftim wesentlich stabilere Verhältnisse. Wir haben Schoftim, die erfolgreich sind und dann sagt uns der Text, es war jetzt Frieden im Land 40 Jahre. Und je weiter man liest, umso kürzer werden diese Friedenszeiten und umso turbulenter die Zores. Also hier sind wir schon in einer Zeit, wo es instabil geworden ist und wo man irgendwie sieht, es kann vielleicht doch so nicht weitergehen, irgendwas muss passieren. Das ist der Zusammenhang. Der Schimschon ist derjenige, der jetzt geboren werden soll, weil irgendwie muss jetzt einer her, der eine Chance hat, das in die Hand zu nehmen und zum Beispiel die Kriege gegen die Philistim in dem Fall zu schaffen und der es schafft, da wieder ein bisschen Ruhe und Frieden in das Land zu bringen. Also das Bedürfnis, dass da jetzt einer geboren wird, der sowas kann, das liegt in der Luft. Jetzt, wieso ist das Haftarah zu Parashat Naso? Das ist nicht allzu schwierig. Wieso würdet ihr sagen, ist das Haftarah zu Parashat Naso? Was kommt denn in Parashat Naso?
Weil Nasir.
Ja, das ist offensichtlich der Zusammenhang. Ich habe vorhin gesagt, der Schimschon ist so etwas wie ein Nasir, weil es ist nicht so, dass das genau die Art von Nasirat ist, die wir in der Tora kennenlernen. Schimschon und der Prophet Schmuel, der ja auch so eine ähnliche Geschichte bei seiner Geburt hat, der hat die Mutter aber einen Namen. Die sind nicht wirklich Nasir im Sinne, wie wir es sonst kennen, sondern so etwas Ähnliches. Aber das ist offensichtlich der Zusammenhang. Und jetzt habe ich ja öfter schon gesagt, dass eine Haftara hat zweierlei Aspekte immer. Der eine Aspekt, wenn ich eine Haftara lese, ist, dass ein Stück aus einem Text von Nevi'im ist, wo innerhalb des Buches, wo das herausgekommen ist, das einen Zusammenhang und einen Platz und einen Sinn hat. Wir haben vorhin gerade gehört im Shiur zur Parasha, dass es ja auch nicht wurscht ist, wo etwas steht. Also irgendwo haben auch die Texte der Haftara einen Kontext innerhalb der Bücher, wo sie stehen. Das ist das, was ich gerade angesprochen habe, dass die Geburt von Shimshon in eine Zeit hineinfällt, wo das Bedürfnis da ist, dass eine Führungsfigur auftritt, die in der Lage ist, da mal was in die Hand zu nehmen. Das andere ist, dass irgendein Zusammenhang mit der Parasha da sein muss, sonst wäre es ja nicht Haftara. Und die Haftara ja auch oft das, was in der Parasha vorkommt, ein kleines bisschen kommentiert. Und hier haben wir also auch einen Zusammenhang zu Nazir, weil in der Parasha Nazir da gewesen ist. Vielleicht geht es aus, dass wir am Schluss noch ein kleines bisschen auf diesen Punkt zu sprechen kommen. Jetzt, wenn wir uns die Geschichte anschauen von 13.2 weg, übrigens ist das ein ganz ein interessanter Fall, wo wir sehen, wie die Kapiteleinteilung, die übliche, und unsere Art, Absätze zu machen, nicht ident sind, weil der Satz 13.1 ist, die Bnei Israel haben weiterhin Schlimmes getan und Gott hat die Bnei Israel 40 Jahre lang unter die Herrschaft der Plishtim gestellt. Ich habe vorhin erwähnt, am Anfang von Shoftim, wir sind ja schon im Kapitel 13, am Anfang von Shoftim waren die 40 Jahre Friedenszeiten, jetzt sind die 40 Jahre die Unterdrückungszeiten. Und hier ist tatsächlich ein Absatz und die Haftara beginnt erst mit dem zweiten Satz und zwar sinnvollerweise. Also auch ein Absatz beginnt erst bei 13.2. Die nicht-jüdische Kapiteleinteilung hat das Kapitel 13 schon einen Satz vorher gefunden, dass da etwas beginnt. Also, schauen wir kurz, worum es geht. Es war ein Mann aus einer Ortschaft Zara und der hieß Manoach und seine Frau war unfruchtbar und hat nicht geboren. Okay, wir haben hier in dieser Geschichte keine Hinweise, dass Manoach und seine Frau vielleicht darum gebetet hätten, dass sie ein Kind bekommen möge. Während wir sonst im Tanach voll sind von Leuten, wenn die Frau unfruchtbar sind, bei den Avot und Imahot kennen wir das ja ausführlich, dann wird sehr fleißig gebetet und es ist ein großes Drama. Ein bisschen erwecken die den Eindruck, naja, ist halt nicht, ja? Und sind vielleicht nicht so aktiv. Wir haben gesagt, die Frau hat in der Geschichte keinen Namen. Es gibt einen Midrash, der eine Figur, die in Divrei Hayamim genannt wird, mit der Frau des Manoach verbindet und dann den Namen hat. Aber das ist ein Midrash. Nach einfachen Worten hier im Text steht kein Name. Manoach hat ein bisschen einen Anklang an Lanuach, ruhend. Also der Manoach scheint jetzt auch nicht allzu aktiv zu sein. Und sie ist keine Persönlichkeit, der man einen Namen gibt. Und jetzt passiert es aber, dass ein Engel Gottes ihr erscheint zu dieser Frau und sagt, du hast was bis jetzt unfruchtbar, aber jetzt wirst du schwanger werden und du wirst einen Sohn haben. Und dieser Sohn darf aber jetzt keinen Wein und keine scharfen Getränke trinken und nichts Unreines essen. Nichts essen, das Tamel ist. Und er soll, wenn er dann geboren wird, sie darf schon keinen Wein trinken und nichts Unreines essen, wenn sie mit ihm schwanger ist. Und wenn er dann geboren wird, dann sollen seine Haare nicht geschoren werden, sondern er wird sein, Kinesir Elokim Jehanaar. Der Bursche wird sein, ein Nazir für Gott. Das steht ja ausdrücklich Nazir. Auch wenn wir gesagt haben, das ist nicht das, was wir normalerweise in der Halacha als Nazir kennen. Er wird ein Nazir für Gott sein, vom Bauch an, noch vor seiner Geburt an. Und er wird in der Lage sein, er wird beginnen, zu retten, Am Israel von den Plishtim. Das klingt ja ganz gut. Wir haben keinerlei Begründung, warum das mit dem Nazirat notwendig ist. Darüber können wir uns nur selbst Gedanken machen. Jetzt geht die Frau zu ihrem Mann und erzählt ihm das. Und der Mann ist zunächst einmal daran interessiert, das selbst auch zu hören. Und betet darum, dass diese Erscheinung noch einmal kommt und dass sie erfahren, was mit dem Kind zu tun sei. Und das geschieht, der Engel Gottes kommt noch einmal. Und der Engel kommt witzigerweise wieder, wie die Frau im Feld ist. Das ist Vers 9. Die Frau ist Yeshevet Basadeh, Manoach Isha in Imah. Und Manoach, ihr Mann, ist nicht mit ihr. Es hat eine gewisse Pointe. Also einerseits kommt der Engel gerade deshalb ein zweites Mal, damit er ja die Botschaft auch hören kann. Er kommt aber justament in einem Moment, wo er nicht da ist. Sie läuft also dann und sagt es ihm. Und diese Erscheinung ist wieder da. Und jetzt kommt erst der Manoach mit seiner Frau und trifft also diesen Engel an und stellt fest, das ist derjenige, der schon einmal da war. Und er fragt, er ist übrigens nicht irgendwie, er sagt hier auch keinen Dank, was vielleicht naheliegend wäre. Er ist auch nicht irgendwie, er fragt auch nicht, ob das überhaupt stimmt, was die Frau ihm erzählt hat, das auch nicht. Also das nimmt er offensichtlich schon zur Kenntnis. Sondern er fragt, was sollen wir denn mit diesem Kind tun? Er will irgendwie Anweisung haben. Auch hier sehen wir ein bisschen, er scheint nicht gerade eine Persönlichkeit zu sein, der die Sachen selbst in der Hand hat. Er ist nicht derjenige, der sagt, wir werden das Kind so und so erziehen, weil der soll einer werden, der die Plishtim besiegt. Das war ja in der ersten Weissagung schon drinnen. Und er ist nicht der, der sagt, aha, für dieses Ziel werden wir jetzt so und so hinarbeiten. Sondern er fragt, das ist in Vers 12, Maye Mishpatana'ar und Ma'asehu. Was ist das, was sind die Regeln für das Kind und was soll getan werden? Bei den Regeln können wir vielleicht noch sagen, na gut, er hat von seiner Frau gehört, was die erste Weissagung war und jetzt fragt er irgendwie nach Details oder will das genauer wissen. Aber dieses Ma'asehu, was soll ihm getan werden, klingt eher so, als hätte der jetzt keine Idee, was machen wir dann, wenn der aufwächst. Und der Engel bestätigt einfach das, was er vorher schon zur Frau gesagt hat. Alles, was ich vorher zu ihr gesagt habe, das soll gemacht werden. Und ist aber immerhin so freundlich, das ja wohl noch einmal aufzuzählen. Keinen Wein und so weiter. Und dann haben wir übrigens eine Szene, die etwas an etwas erinnert, was wir gerade in der Parascha gehabt haben. Der Manoach hat jetzt Angst. Nee, also erst einmal verabschiedet sich der Engel, ohne seinen Namen zu sagen. Engel sagen nicht gerne ihre Namen, das kennen wir aus vielen Stellen danach. Und jetzt hat er mal, und sie machen ein Korban für den Engel. Und das wird also in wundersamer Weise himmlisch verzehrt. Und sie sind also daher, spätestens hier ist klar, dass das jetzt ein Engel war und nicht irgendein Scharlatan, der sich das Engel ausgegeben hat. Erwin hat eine Frage, aber dazu muss er sein Mikrofon einschalten.
Ja. ein bisschen ungewöhnlich, nicht wahr, dass der da einfach auf seinem Feld einen Altar baut und ein Opfer bringt.
Ah, in der Zeit
das wird das nicht schon so gern gesehen, oder?
Sonst, ach, ja, das fällt auf. Das kommt aber im Buch der Schoftim öfter mal vor, dass die Leute so Altäre im Hinterhof hatten. Und du sprichst ein interessantes Thema an, das jetzt uns zu weit abführen würde, aber ganz kurz. Es ist einerseits so, dass es diese Phase gibt, wo es ja wohl erlaubt ist, dass die Leute private Altäre haben. Aber man sieht in vielen Geschichten, gerade in Schoftim, dass es auch ein Problem war. Also es war zwar erlaubt, aber es wurde auch immer wieder problematisch. Hier ist das wahrscheinlich weniger so, dass das Problem ist. Hier sind die Probleme vielleicht andere. Und jetzt hat der Manoach aber eine andere Sorge, nämlich... wir werden ganz sicher sterben, weil wir haben Gott gesehen. Das wurde vor einer halben Stunde in einer anderen Schule kurz angesprochen. Wenn der Mensch dem Heiligen zu nahe kommt, dann könnte sein, dass der Mensch das diesseits verlässt. Die Frau ist jetzt diejenige, die das mit ganz einfachem Hausverstand checkt, indem sie sagt, na passe mal auf. Wenn Gott uns umbringen will, dann hätte er nicht die Opfer gerade angenommen, die wir gehabt haben. Also sie ist da ein bisschen die relativ mutigere, die die Situation ein bisschen besser unter Kontrolle hat. Und dann endet das Ganze damit, dass die Frau also einen Sohn bekommt. Dieser Sohn, den nennt sie Shimshon. Es ist übrigens sie. Vers 24, Vatileta Ishabel, die Frau gebar einen Sohn. Vatikra et Shmo Shimshon. Also sie gibt auch den Namen. Der Manoach macht gar nichts, außer nett und ruhig zu sein. Vatikra et Shmo Shimshon, sie nennt den Shimshon. Und sie, das Kind wächst auf. Und Gott hat ihn gesegnet. Und dann haben wir noch den Vers 25 und das ist dann das Ende des Kapitels. Es kam ein Ruach Hashem, ein Geist Gottes über ihn, also er begann über ihn zu kommen. Das heißt, er hat ihn offensichtlich öfter und das hat jetzt angefangen. Und er hat sich dann bewegt durch diesen Geist Gottes, der ihn da motiviert hat, zwischen Machanedan, zwischen Zerah und Eshtaol. Diese Ortsnamen nützen uns jetzt, wenn wir hier aufhören zu lesen, gar nichts. Es wäre interessant, sich das im Kontext anzuschauen. Er fängt hier an, aktiv zu werden und wird demnächst einmal Gelegenheit haben, in Kontakt mit dem Plishtim zu kommen, weil das wird seine Lebensaufgabe sein. Das ist der Inhalt. Jetzt ist die Frage, was soll das? Und wir können die Frage zweifach stellen. Nämlich die eine Frage ist, was soll das im Kontext des Tanach, dort wo steht, im Buch Schoftim? Und die andere Frage ist, was soll das, weil das Haftarah ist? Was hat das mit unserer Parasha zu tun? Jetzt, wenn wir uns einmal diese Geschichte ein bisschen anschauen, dann habe ich schon ein paar Hinweise gegeben. Die Frau hat keinen Namen und der Mann ist sehr passiv. Dieser Retter wird geboren von also potenzielle Retter, der Shimshon soll so ein Retter der Nation werden, wird geboren von Eltern, die selbst nicht wirklich einen Plan haben. Und die vielleicht auch ein bisschen nicht die Persönlichkeiten wären, die von sich aus Aktivitäten gesetzt hätten, zu sagen, wir müssen was tun, damit sich in unserem Leben was ändert. Oder damit sich im Leben von Am Israel unter der Unterdrückung der Plishtim was ändert, sondern wenn der Enkel nicht gekommen wäre, dann wären die zwei nicht auf die Idee gekommen. Es gibt eine andere Geschichte im Tanach, etwas später, die ist dann nicht mehr in Schoftim, sondern in Schmuel und handelt, richtig, von Schmuel, nämlich von der Mutter von Schmuel. Es ist, glaube ich, diese Geschichte, die wir hier haben, von Eshet Manoach, sehr wichtig, für das Verständnis, um Hannah dann zu verstehen. Hannah will im Grunde etwas, das Eshet Manoach nicht gemacht hat, vielleicht besser machen oder ich nehme an, aus ihrer Sicht besser machen oder in die Hand nehmen. Aber Hannah ist die Aktive. Hannah ist die, die zum Beispiel mit Dasch geht oder Herz ausschüttet und sagt, lieber Gott, das geht so nicht und ich brauche jetzt das Kind. Und die Frau von Manoach, wenn der Enkel nicht gekommen wäre, hätte sie auch nichts gemacht. Und der Mann schon gar nicht. Und also das ist eine Voraussetzung, mit der Shimshon hier aufwächst, dass er eigentlich nicht unbedingt vom Elternhaus ein Setting mitbekommt. Ganz anders als Shmuel, der von vornherein hineingebracht wird in die Karriere, die er dann machen soll. Und wir haben diese sozusagen Nazir-Situation. Wir haben gesehen, im Text heißt es explizit, er sei ein Nazir für Gott. Und jetzt ist die Frage, was heißt das? Und wir wissen von Shimshon, dass es wir wissen von der Geschichte von Shimshon, wie es weitergeht, dass es heißt, dass er enorm viel Kräfte hat. Es heißt aber auch, dass er sehr eine impulsive Persönlichkeit ist. Und das scheint auch ein bisschen, jetzt könnte man sagen, das ist Zufall, der Shimshon ist halt so. Jetzt kann diese etwas impulsive, spontane Persönlichkeit von Shimshon, der schnell etwas tut, wo man sich nicht sicher ist, wie vernünftig das jetzt durchdacht ist, kann auch damit zu tun haben, dass die Eltern ihm nicht viel Weg vorgegeben haben. Es kann aber auch ein bisschen ein Symbol für dieses Nazirat sein. Ich könnte natürlich sagen, der ist halt zufällig so eine Persönlichkeit geworden, aber wenn man sich überlegt, wozu in der Tora so ein Nazirat da ist, dann sehen wir ja bei Chazal und in Kommentaren, dass zwar einerseits es eine Linie gibt, wo der Nasir sehr heilig gehalten wird, es aber sehr wohl auch eine Linie gibt im Mefashim, die finden, dass der Nasir eigentlich ein bisschen was Problematisches ist. Nasir zu sein soll eine Ausnahmesituation sein. Ein Nasir ist auch begrenzt normalerweise. Im Fall von Erwin, wenn du was, ja, Mikro einschalten.
Ein Nasir wird man auch aus eigenem Antrieb üblicherweise.
Normalerweise natürlich, richtig. Das ist hier ein großer Unterschied. Das ist ein großer Unterschied hier. Und ich habe gesagt, es ist nicht dasselbe wie das, was wir sonst als Nasir kennen. Aber es wird vom Text selbst in die Kategorie eingeordnet, weil der Text im Tanach sagt, wir haben es gelesen, dieser Shimshon soll sein ein Nasir für Gott. Ne? Also es wird so eingeordnet, aber es ist ein abnormaler Nasir. Normalerweise ist man Nasir aus eigener Entscheidung und normalerweise ist ein Nasirat begrenzt. Ich weiß, es gibt heutzutage Ausnahmen, weil wenn heutzutage jemand sich ein Nasirat antut, hat er keine Möglichkeit, solange nicht Mashiach gekommen ist, es wieder zu beenden. Aber grundsätzlich ist ein Nasirat begrenzt. Und man kann das Nasirat ein bisschen so verstehen, dass es eine Strategie sein kann für Ausnahmesituationen mit gewissen Impulsen, die der Mensch hat, umzugehen. Der Nasir trinkt eine Zeit lang keinen Wein, vielleicht deshalb, weil er vorher zu viel Wein getrunken hat. Oder weil er irgendwie so impulsiv ist, dass wenn ihm der Wein gut schmeckt, er weiß, wovon rauskommt. Also das Nasirat soll so eine Strategie sein, den Menschen ein bisschen in einer Bahn zu halten, wenn er sich mit der Bahn eigentlich schwer tut. Und das passt zu dem Shimshon schon ziemlich gut, dass er einer ist, der sich ja mit seiner Bahn immer sehr schwer getan hat. Und der ein bisschen abhängig war davon, seine Kräfte nur zu haben, weil er dieses Nasirat hatte. Wir haben dann in der Shimshon-Geschichte, dass er ja nur die Kraft hatte, solange er die langen Haare hatte. Also er war abhängig von diesem Nasirat. Und sobald seine Rahmenbedingungen, seine besonderen Rahmenbedingungen weggefallen sind, hat sich der nicht zurechtgefunden. Und das kann man auch ein bisschen als einen, ich will nicht sagen kritischen, aber als einen Kommentar zum Nasirat an sich verstehen, dass dieser Text Haftara ist, der so ein Aber ist. Ich sage nicht eine Kritik, aber ein Aber. Dass man vielleicht verstehen muss, dass das mit dem Nasirat seine Grenzen hat. Das Nasirat ist nicht ein Rezept, um heilig zu werden, sondern das Nasirat ist ein Rezept, um Impulse in eine Bahn zu lenken, wenn man es anders nicht hinkriegt. Das wäre eine Möglichkeit, auch hier, wenn man schaut, was will die Haftara eigentlich zur Parasha sagen. Erwin will was sagen.
Ja, ich meine, so wie du das schilderst, würde ich sagen, der gute Shimshon ist seinen Eltern sehr, sehr ähnlich. Er ist ein bisschen ziellos, er lässt sich ein bisschen treiben.
Ja.
Andere entscheiden für ihn.
Ja.
Andere machen ihn zu dem, was er ist.
Es soll ja vorkommen, dass Kinder ein bisschen ihren Eltern nachgeraten. Und es könnte schon sein, dass hier die Tatsache, dass die Eltern eigentlich auf den Engel warten und dann super brav sind. Ja? Und man muss bitte auf einer gewissen geistigen Stufe sein, damit einem ein Engel erscheint. Also die können jetzt auch nicht irgendwer gewesen sein. Aber ja, die warten, bis der Engel auf sie zukommt. Und der Shimshon wartet sozusagen auch, bis die Momente auf ihn zukommen. Der Shimshon hat nie einen Plan. Also in dem Sinn ist das ein sehr, sehr guter Gedanke, dass er hier auch ein bisschen den Eltern nachgeraten ist, wo die Eltern schon am Anfang fragen, okay, was machen wir dann mit dem Kind? das passt sehr, sehr gut. Also, dass das ein bisschen auch ein, ich sage nicht kritischer, sondern einschränkender Punkt ist, wenn man das Nasirat als etwas besonders Heiliges betrachtet, dass man sagt, naja, aber, da ist ein Aber dabei. Das wäre das, was ich zur Verbindung mit der Parasha sagen würde. Während in der Geschichte ist es natürlich der Auftakt zu einer Karriere, die dann eben davon gezeichnet ist, wie Erwin ganz treffend gesagt hat, dass sich der Shimshon schon eigentlich treiben lässt. Treiben von Gelegenheiten, von Anlässen, von dem, was Gott ihm auch ein bisschen anweist, aber oft auch einfach von Gelegenheiten, die sich bieten und ziemlich planlos ist. Und auf diese Art eine Art von Versuch darstellt, Wenn man in der Epoche der Schoftim aus den schlechten Zeiten, in denen man ist, aus der Unordnung, in der man ist, rausbekommen will, ist die Epoche von Shim schon ein Versuch. Wir versuchen es jetzt mit so einem Superhelden, der riesige Kräfte entfalten kann, wenn die Regeln passen. Und dann kommt man irgendwie drauf, okay, das hat zwar jetzt schon geholfen. Es ist nicht so, dass die Epoche von Shim schon nichts Positives bewirkte. Es bewirkt eine gewisse Abwehrung der philistischen Bedrohung. Aber es ist wirklich, die Lösung war es nicht. Also, dass man daraus lernt, das war ein Schritt, aber nicht unbedingt das Ganze, sondern man braucht nachher etwas Neues. Und ich glaube, dass hier der Zusammenhang mit Hanna sehr, sehr stark ist. Nämlich, dass Hanna muss diese Geschichte gekannt haben. Hanna ist die, die sagt, damals haben wir es verbockt, jetzt machen wir es richtig. Man kann dann allerdings, vielleicht ist das mal ein eigener Schiur, die Frage stellen, ob bei Schmuel wirklich alles so perfekt läuft. Weil Schmuel ist ja dann eine ganz eine andere und sehr großartige Persönlichkeit. Aber das Ende der Karriere von Schmuel endet auch damit, dass sein System abdankt und wieder ganz was anderes kommen muss. Also möglicherweise geht es dann auch nur einen Schritt weiter, ohne dass man schon an einer richtigen Lösung angekommen ist. Jetzt ist es 10 vor 8 und wir beenden jetzt hier.